der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Resing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornels, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast, Spieltag Nummer 19 und Spieltag Nummer 1, in dem Edin Dzeko in der zweiten Liga ist, also ein ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig, Stürmer von Manchester City, der AS Roma, Fenerbahce und der AC Florenz. Also internationale Klasse beim S04 und der hat direkt gezündet. Und dazu haben wir noch Dynamo Dresden, die weiterhin die Mainzer Transferstrategie fahren und jetzt sogar einen Mainzer Spieler verpflichtet haben mit Ben Bobtien fürs offensive Mittelfeld. Punkten weiter im Abstiegskampf, machen ordentlich Druck, während Fürth und Braunschweig sich gegenseitig die Punkte geklaut haben. Also oben wie unten, maximale Spannung. Ganz viel Spaß jetzt bei dieser neuen Folge von Tornets. Erste Partie, die wir heute besprechen wollen. Freitagabend, Flutlichtspiel, Schüko Arena, Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel. Haben bei den vergangenen Jahren sogar zwei Jahre Bundesliga gespielt, also besitzt noch Qualität. Dank für Bielefeld, ja, straight runter bis in die dritte Liga jetzt, die Rückkehr. Und nach einem sehr starken Saisonstart, natürlich auch getragen von der Euphorie des Aufstiegs und des DFB-Pokalfinals, ja, ist es in den vergangenen Wochen oder Monaten sogar etwas ruhiger geworden. Bielefeld hat sich einsortiert im Abstiegskampf der zweiten Liga, steht über dem Strich. So. Das Ziel Klassenerhalt haben sie also noch in der eigenen Hand. Nichtsdestotrotz, der Trend spricht natürlich nicht gerade für die Bielefelder und auch die Spielanlage gegen Holstein Kiel, die ja nach dem Bundesliga-Abstieg eine relativ solide Saison mittlerweile spielen, sich im Tabellenmittelfeld, ja, es sich gemütlich gemacht haben. Und Bielefeld, die sehr verunsichert waren, direkt von Anfang an auch unter Druck gesetzt haben, viele einfache Ballverluste provoziert und wie gesagt in einem 4-1-4-1-System, was Rapp mittlerweile bei Kiel spielen lässt, enge Abstände gehabt und nach vorne auch die nötige Power auf den Platz bringen können. Ganz wichtig dafür, wie bereits in der vergangenen Woche, Jonas Meffert auf der 6, der hat alles abgeräumt, was auf die Abwehr zukam. Im offensiven Mittelfeld mit dem Tuhumcu, mit dem Skripski. Jungs, die auch eine gewisse Kreativität mit in das Spiel reinbringen. Kiels Mannschaft wirkt also deutlich gefestigter in diesem Fußballjahr 2026. Haben sich dann ja auch belohnt, in zwar nicht durch einen eigenen Treffer, aber Eigentor von Bielefelds Innenverteidiger Leon Schneider nach einer scharfen Reingabe vom Mittelstürmer Phil Harris. Ja, buxiert Schneider den Ball dann in der Mitte ins eigene Tor. Zeigt für mich aber auch, Phil Harris, nicht nur Mittelstürmer, der vorne drin steht, sondern der auch beweglich ist, der sich auch mal auf Außen fallen lässt, so auch für Überzahlsituationen sorgt. Und das ist eine der Schlüssel von Kiel, diese Überlagerung einer Seite, dort dann für eine Überzahl zu sorgen und dann aber diagonale Bälle zu spielen in den freien Raum, sich so dann Freiräume zu erspielen, zu taktisch zu fabrizieren, so möchte ich es mal ausdrücken. Und von Bielefeld kam in Hälfte Nummer 1 gar nichts. Das war, die waren gar nicht existent und hier, die waren jetzt auch nicht geküsst von Selbstbewusstsein, haben es sich dann aber im Laufe dieser ersten Halbzeit erspielt, zurückgeholt, wurden immer stärker, hatten auch die eine oder andere gute Kombination drin und wichtig war, dass sie dann halt auch kurz vor der Halbzeit durch Innenverteidiger Nikic das 2:0 machen, mit dem 2:0 auch in die Kabine gegangen sind. Und auch zu Beginn des zweiten Durchgangs wirkte es so, als wenn Kiel dieses Spiel dominieren würde und es locker gewinnt. Aber es gibt dann halt diese Momente im Fußball, diese Kipppunkte. Denn Bielefeld hatte eine gute Möglichkeit, führt den Ball dann lang auf Marius Wöhrl, der dann in den 16er eindringen kann. Und Nikic fault ihn von hinten, sieht zum einen die gelb-rote Karte und Bielefeld bekommt einen Elfmeter, den Grodowski dann verwandelt. Und dann war es ein ganz anderes Spiel. Bielefeld am Drücker, Kiel hinten reingedrängt. Und dann sieht man auch mal, was so Selbstbewusstsein mit einer Mannschaft machen kann. Schöne Kombinationen und auch viel Tiefe mittlerweile dann im Bielefelder Spiel haben sich dann auch verdientermaßen belohnen können durch den Treffer von Sarenrin Bazé. Es war kurz vor dem Ende, das muss man auch sagen, klar. Bielefeld ist lange angerannt und aufgrund der ersten Halbzeit wäre eine Niederlage dann auch nicht unverdient gewesen, aber dann macht der eingewechselte Stürmer Sarenrin Bazé per Kopf gegen die Laufrichtung des Keepers Krumrell doch noch das 2:2 und am Ende hatte Mal Korbus ja auch noch eine richtig gute Möglichkeit, zieht aus der zweiten Reihe mal ab und Krumrell kann den Ball gerade noch so über die Latte lenken, der Keeper der Kieler. Also am Ende hätte Kiel sich auch nicht beschweren müssen, wenn sie es sogar verlieren. So bleibt es bei einem Unentschieden. Für Kiel natürlich wichtig, sich so ins Mittelfeld einzukuscheln auf Rang 10. Und Arminia Bielefeld, auch mit diesem Punkt können sie gut leben, sich ja so langsam in der Rückrunde auch wieder diese Punkte zu erhamstern. Das wird ein wichtiges Mittel sein. Und wie gesagt, die zweite Halbzeit sollte Bielefelds Trainer Mitch Kniep und seiner Mannschaft Mut machen für die kommenden Wochen im Abstiegskampf. Und dann machen wir natürlich direkt mal weiter mit der Dome und seinen Darmstädtern. Die hatten es auch am Freitagabend zu Hause mit dem 1. FC Nürnberg zu tun.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Lilientalk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und an diesem Spieltag, am Freitagabend, gab es die Partie Darmstadt 98 gegen den 1. FC Nürnberg. Und ja, es war eine Partie mit mehreren besonderen Gesichtern, denn bei Darmstadt nach den manchen Abgängen und den Neuzugängen wie einem Niklas Schmidt oder einem Raul Petreta, die aber erstmal auf der Bank Platz nahmen. Dazu kam dann noch die kurzfristige Verletzung von Holland und dementsprechend musste Kofeld ein bisschen improvisieren und hat Papela auf die Linksverteidigerposition gesetzt. Ich dachte, dass er dann vielleicht eher dann auf eine Dreierkette setzt. Es sah auch erst danach aus. Aber nee, schlussendlich war es dann doch die altbekannte Viererkette, auch eben mit Papela als Linksverteidiger, sehr außergewöhnlich. Man hat es ihm auch angesehen, am Anfang hatte er seine Startschwierigkeiten und hat halt auch als einziger Spieler in der kompletten Partie gelb gesehen. Also einmal gelb für Darmstadt und nullmal gelb für Nürnberg und eben für Papela. Dementsprechend, ja, die Leistung war im Laufe der Partie dann doch besser, aber man hat ihn doch dann immer wieder das fehlende Spielverständnis für die Linksverteidigerposition gesehen, wo Papela halt eben nicht zu Hause ist. Aber durch die Verletzungen von im Holland und Nürnberger hat er es ausgesetzt. Wie gesagt, es lief nicht schlecht, aber die erste Halbzeit muss man auch ganz klar aus Darmstädter Sicht sagen, kann man froh sein, dass man dann nicht mit 1:0, vielleicht sogar 2:0 in Rückstand gerät, denn der Mann der Vorrunde ist ganz klar für mich Marcel Schuhn, denn was er wieder da rausgefischt hat an Paraden, das war wirklich grandios und da kann sich wirklich jeder Darmstädter froh sein, so einen Keeper zwischen den Pfosten zu haben. Also ich habe da teilweise gerade den Schuss von Julian Justwan, habe ich eigentlich schon drin gesehen. Ich verstehe bis jetzt nicht, wie Schuhn diesen Reflex ausgepackt hat und diesen Schuss noch irgendwie übers Tor lenkt. Also das waren vielleicht 5 Meter, die Justmann da hatte. Und der schießt direkt aufs Tor und Schuhn schafft es irgendwie, die Hände hochzuziehen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr starke Parade. Irgendwie seit nur dank ihm stand es dann zur Halbzeit 0-0. Also Nürnberg hatte die Chancen. Aber es ist nun mal auch eine relativ junge Truppe bei Nürnberg, was man dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen hat. Da kam dann halt nicht nur die individuelle Klasse der Lilien durch, sondern eben auch die Spielstärke und die individuelle Qualität, die Darmstadt dann halt aufbringen gegen eben auch eine so junge Truppe. Also Nürnberg ist in der zweiten Halbzeit nicht zusammengebrochen, so viel will ich nicht sagen. Sie haben auch gut mitgehalten, aber es gab halt einen Leistungseinbruch, was Darmstadt dann halt einfach genutzt hat. Und nach einer Ecke von Darmstadt köpft eben Nürnberg den Ball einfach irgendwie aus dem 16er direkt vor die Füße von Akiyama. Und der schlinzt ihn dann sehr schön oben links ins Eck. Also man weiß um die Schussqualität eines eigentlichen Sechsers, eines Akiyamas. Hat er ja schon in dieser Saison 2-mal bewiesen, jetzt auch wieder. Also den darfst du halt einfach, gerade bei Standards, dementsprechend steht Akiyama auch immer bei Standards, bei Ecken relativ weit hinten, um dann auf solche Abpraller zu hoffen. Das hat er jetzt wieder gezeigt und somit geht Darmstadt dann mit 1-0 in Führung. Und spätestens nach dem 1-0 wurde es für Nürnberg dann noch schwieriger, da irgendwie nochmal herauszukommen. Darmstadt hat dann halt, wie gesagt, auch die Qualität, um gegen so eine Truppe das dann auch gut herauszuspielen. Man hat es in den letzten Spielen gesehen, gegen Bochum und Paderborn, dass Darmstadt vielleicht dann doch nochmal wackeln kann. Aber dementsprechend haben sie es diesmal sehr gut gemacht, muss ich sagen. Kaum noch Chancen zugelassen, anders wie gegen Bochum, wo man jetzt bei Führungen aus der Hand gegeben hat oder gegen Paderborn auch eine 2-0-Führung zum 2-2 gemacht hat. Das ist diesmal gegen Nürnberg nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Nürnberg hatte eine Ecke und die ist Nürnberg wirklich grandios um die Ohren geflogen, kann man sagen. Ein Befreiungsschlag von Richter, fast ähnlich wie der bei Nürnberg. Nur, dass dieser Befreiungsschlag diesmal beim Darmstädter landet, nämlich bei Luca Marseiler, der dann wirklich komplett frei war und man weiß um die Geschwindigkeit eines Luca Marseilers auf den Außen und dass er ein sehr, sehr schneller Spieler ist, sehr dribbelstark, hatte dann nur noch Justwan vor sich, also eine Ex-Lilie gegen eine Lilie, war auch mal ganz interessant zu sehen, aber Justwan ist halt einfach kein Verteidiger, da muss man Klose oder den Co-Trainer dann den Vorwurf machen, Julian Justwan als letzten Mann hinten reinzustellen, war vielleicht nicht die schlauste Entscheidung. Und wie gesagt, das hat dann Luca Marseiler genutzt. Justwan dann im 1 gegen 1 ausgedribbelt. Justwan fällt dann hin. Somit hat dann Marseiler nur noch den Keeper vor sich. Ich dachte kurz, dass bei Marseiler wieder die Nervosität rauskommt. Aber diesmal hat er es genutzt für sein allererstes Saisontor. Und ich habe ja letzte Woche noch Luca Marseiler sehr, sehr kritisiert. Aber scheinbar hat er es gehört. Und mit seinem ersten Saisontor, wirklich auch ein schönes Saisontor, mit einem Lupfer über den Keeper zum 2-0 für Darmstadt. Und man hat diesem Jungen es auch angesehen, dass es wirklich Zeit war. Also fast alle Darmstädter sind zu ihm gelaufen und haben ihm gratuliert. Und ja, das war wirklich, wirklich ein Befreiungsschlag. Nicht nur für die Lilien allgemein, sondern wie gesagt auch für Luca Marseiler persönlich. Hat das doch lange Zeit probiert. Ja, und dann war bei Nürnberg wirklich fast der Faden gezogen. Da ging dann offensichtlich wirklich gar nichts mehr. Sie haben es teilweise noch mit vereinzelten Nadelstich probiert, aber die wurden auch nicht gefährlich. Und als dann Kohfeldt auch noch defensiv gewechselt hat mit einem Vukotic, der dann mit 2,1 Meter und fast 100 Kilo dann natürlich in der Innenverteidigung noch mal schwerer zu überwinden ist, was Flanken angeht, hat es Darmstadt dann über die Zeit gebracht und das erste Heimspiel im neuen Jahr gegen Nürnberg gewonnen und damit auf Tabellenplatz 2 gesprungen. Trotz des Sieges von Paderborn und dem Unentschieden von Elversberg ist Darmstadt jetzt Tabellenzweiter, was wirklich eine sehr, sehr starke Leistung ist, denn nächsten Sonntag geht es nach Berlin zur Hertha, die jetzt 4 Unentschieden hintereinander haben. Also sie sind auch gewillt, endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Also es wird ein sehr, sehr spannendes Duell. Hertha BSC gegen Darmstadt 98. Ich bin sehr gespannt und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Dann kommen wir zum Abstiegskracher am Samstagmittag. Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Eintracht Braunschweig. Endstand 0:0. Ich möchte nicht viele Worte über dieses Spiel verlieren. Dritte Minute sieht Dietz, der Sechser, der Fürther, bereits die rote Karte, grobes Foulspiel. Er trifft Yadinci unglücklich hin, oberhalb des Knöchels, natürlich mit offener Sohle. Keine Absicht, aber grobes Foulspiel, deshalb rote Karte und ja, praktisch führt das ganze Spiel in Unterzahl. Bedeutet natürlich auch, Braunschweig, die lieben gerne kontern, mussten das Spiel machen und hatten kaum Ideen. Also es gab eine Chance von Yadimci in der Flanke von Belbel. Ich glaube, das war so nach 30 Minuten. Dann noch einen Abschluss von De Michele Sanchez. Aber ansonsten war es wirklich nicht viel. Fürth hat sich wirklich bis auf eine Chance von Srebeni in Hälfte 2 nur auf die Defensive konzentriert. Das war, wie gesagt, es ging nur darum, irgendwie dieses 0:0 zu halten. Also offensiv keine Impulse. Und wie gesagt, da hat man gesehen, warum beide Teams im Abstiegskampf sind. Fürth konnte nicht gut. Sie waren gesetzt in Unterzahl. Das würde ich immer noch als Argument mit einbringen, als weiteren wichtigen Faktor. Aber Braunschweig, da kam noch nicht so viel. Die müssen sich halt auch wieder offensiv neu finden nach dem Abgang von Christian Conte. Wie gesagt, es ist halt eine Mannschaft, die oder beide Teams kontern halt lieben gerne, als dass sie das Spiel machen wollen. Und deshalb war es am Ende ein tristes 0:0. Und genau diese, was sind das jetzt, gut 2 Minuten. Das ist auch das, was das Spiel meiner Meinung nach verdient hat, dass man darüber spricht. Hatten wir gerade noch nicht so ein Leckerbissen, fand ich. Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf hat da schon deutlich mehr geboten. Lag vor allen Dingen auch an den Hannoveranern. Die Niedersachsen mit einem tollen Heimspiel, wie ich finde, gegen Düsseldorf haben wieder ihr Kurzballspiel ausgepackt. Wichtig war auch, dass das Bundu wieder da war, ein Flügelspieler, der auch die Tiefe noch mehr beläuft. Dadurch kannst du natürlich auch mal längere Bälle einstreuen hinter die Abwehrkette, nicht nur das Kurzballspiel, sondern auch diese längeren Bälle. Mehr Variabilität im Spiel bedeutet für mich aber auch, dadurch, dass für die Verteidiger von Düsseldorf immer die Gefahr bestand, dass auch längere Bälle hinter die Kette gespielt werden könnten, standen sie ein bisschen tiefer und dadurch war dann wieder mehr Möglichkeiten für dieses Kurzpassspiel, was die Paradedisziplin von Hannover 96 ist. Also für mich ein cleverer Schachzug von Christian Titz. Vorne auch wieder mit Kellmann auf einen eher wuchtigeren Mittelstürmer zu setzen, der einen Lauf hat, 10 Saisontore bisher. Und bei Fortuna Düsseldorf und Markus Anfang, da scheint sich mittlerweile eine Stammelf gebildet zu haben. Sehr wichtig mit Muslia Eoa auf den Flügelpositionen. Suso und Iguli, die beiden Eingewächse, mittlerweile mit festen Startelf-Mandaten. Iguli als Innenverteidiger und Suso im Offensivmittelfeld. Also auch der eigene Nachwuchs wird gefördert, aber auch gefordert. Das Problem für Düsseldorf in diesem Spiel war, dass Hannover 96 ein absolutes Spitzenteam in dieser Liga ist und deshalb ein ordentlicher Auftritt von Düsseldorf gegen den Ball, aber auch mit dem Ball nicht belohnt wurde, weil Hannover 96 da nochmal zwei, drei Level draufgepackt hat gegenüber den Rheinländern. Und wichtig war ja auch, dass die frühen Führung ging durch Yokota, der mir immer besser gefällt bei Hannover 96. Flinker Japaner, vergangene Saison ja schon beim ersten FC Kaiserslautern viele Akzente setzen können. Hat wie gesagt niedrigen Körperschwerpunkt und ist deshalb auch für Verteidiger sehr schwierig zu fassen, weil er sehr schnell die Richtung ändern kann. Und vor dem Tor ist er mittlerweile auch eiskalt, hat in der Hinrunde einige Chancen verballert. Jetzt souverän den Ball an Kastenmeier ins lange Eck vorbeigelegt. Da machen sie ja auch durch Kellmann auch das 2:0. So mit der 2:0-Führung, wo der Hannover 96 dann aber auch ein bisschen gemütlicher, ein bisschen langsamer im Kopf. Dementsprechend auch bestraft worden durch das 2:1 durch Innenverteidiger Eguli nach Freistoß von Rasmussen. Und das Spiel hätte kippen können, wenn Eguli nicht mit seinem zweiten Foulspiel im eigenen 16er die gelb-rote Karte und den Elfmeter provoziert hätte, der dann aber auch wieder von Tomiak verschossen wurde. Also das Momentum ist immer hin und her gesprungen in Hälfte 2. Am Ende war Hannover aber so abgezockt, dass sie das Spiel dann herunter oder dieses Ergebnis über die Zeit gebracht haben. Und das ist vielleicht auch so ein Learning aus der ersten Saisonhälfte. Da haben sie dann immer noch versucht, aufs Dritte, auf Vierte zu gehen und haben dann halt nochmal den Ausgleich kassiert. So haben sie das Spiel einfach über die Linie gebracht. Am Ende dann halt nicht mehr so glanzvoll. Aber die drei Punkte sind im Sack und das ist das Wichtigste für so einen Aufstiegsaspirant für Hannover 96. Klar, für Düsseldorf erneuter Rückschlag im Abstiegskampf, aber die Leistung heute, anders als in der letzten Woche, muss ich sagen, macht mir Mut. Und da scheint zumindest ein Ruck durch die Mannschaft gegangen zu sein. Mit Guli fällt jetzt am kommenden Spieltag ein wichtiger Endverteidiger aus. Da wird zu sehen sein, wie Anfang ihn ersetzen kann, ob er vielleicht sogar wieder auf Viererkette setzt oder nicht. Das werden wir dann alles beobachten dürfen. Dann hatten wir das Freundschaftsduell Karlsruhe SC gegen Hertha BSC Berlin. Und das interessanteste Duell auch an diesem Samstagmittag, weil beide Teams hatten Bock nach vorne zu spielen. Der KSC ja auch angetrieben durch den Sieg bei Preußen Münster. Auch da habe ich wieder gesehen, Selbstbewusstsein ist the key. Denn ja, der KSC wieder mutig nach vorne, standen gut in der Ordnung. Und natürlich, wenn du deine erste Möglichkeit, den Abschluss von Fabian Schleusener, früh das 1:0 machst, gibt das nochmal den extra Kick. Ich mag einfach dieses 4-4-2-System von Christian Eichner mit der Doppel-10 aus Philipp Förster und Marvin Wanicek hinter Ben Verhardt und Schleusener in der Sturmspitze. Also allein diese vier vorne, die machen schon ordentlich Betrieb. Und wenn alle vier in Form sind, ist das auch für Zweitliga-Verhältnisse bockstark. Aber die Hertaner an diesem Tag, auch eine Mannschaft, die fightet, die zurückkämpft, nicht nur Seevolk, der früher auch die gelbe Karte gesehen hat, ich glaube nach ein paar Sekunden, sondern die haben auch sich gesagt, okay, wir wollen nach vorne spielen, mussten ja auch oder müssen jetzt die nächste Zeit auf Kenneth Eichhorn, das Top-Talent, verzichten. Dafür Kevin Sesser in die erste Elf gerückt und der hat auch diese Offensivimpulse, die Kenneth Eichhorn auch hatte, in das Spiel mit eingebracht. So was wie ein Quarterback, ein tiefer Spielmacher, der mit seinen schönen Diagonalbällen viele Angriffe initiiert hat, der selbst auch zwei ganz ordentliche Möglichkeiten hatte, aber noch ein bisschen Pech im Abschluss. Und ja, die Hertaner, das hat aber Spaß gemacht zu schauen. Fabian Riese, das spürt man auch. Der kommt immer besser in Fahrt, erzielt dann ja auch wuchtig den Ausgleich. Wissen wir, hätte BSC Berlin so gut gefällt, ist halt diese Balance im Spiel aus Offensive und Defensive. Sie haben halt enorme Offensivqualitäten auf dem Platz. Ich meine, allein Cousins, Seguin, Sessa, Winkler, Reese und auch Luca Schuler. Das sind Jungs, die sind offensiv bockstark, aber auch gegen den Ball arbeiten alle mit. Und sind halt oder sorgen halt dafür, dass es auch zu frühen Ballgewinn kommt. Was den Herthaner so ein bisschen abgeht, ist halt wirklich ein Top-Torjäger, also ein Mittelstürmer, der vorne halt die Dinger macht. Lukas Schuler hatte wieder zwei richtig gute Gelegenheiten. Einmal läuft er auch alleine auf den KSC-Keeper Bernat zu, aber ja, lässt sich zu weit nach außen drängen. Der Winkel wird zu spitz, dadurch kann er nicht treffen. Also ja, da braucht es halt so jemanden wie damals Tabakovic in der zweiten Liga, der dann halt aus nichts ein Tor gemacht hat. Aber natürlich als Zweitligist so jemanden zu finden, der diese Qualitäten auch besitzt, der aber trotzdem finanziell auch erschwinglich ist und natürlich auch Bock hat, in der zweiten Liga zu spielen, ist schwierig. Mit Kovnatski, Gröning, hat Leitler auch noch zwei Jungs im Kader, die theoretisch auch diese Qualitäten besitzen. Kovnatski hat es ja auch schon in Liga 2 nachgewiesen. Gröning, Top-Torjäger in der dritten Liga für den FC Ingolstadt gewesen, die Saison auch schon genetzt. Auch die sind immer wieder von Verletzungen geplagt. Und deshalb, wie gesagt, das fehlt, glaube ich, um ganz, ganz vorne momentan anzugreifen. So wirklich so ein richtiger Knipser. Fabian Risse kann sich natürlich dazu wieder hin entwickeln. Hat jetzt 4 Saisontore. Aber da muss natürlich dann auch noch einiges kommen. Und auf Fabian Rieses Schultern lastet ja sowieso schon so viel Last. Ja. Am Ende war es ein verdientes 2:2. Am Ende erzielt ja noch Jeremy Duziak den 2:2-Ausgleich. Auch eine schöne Geschichte. Verletzt gewesen am Ende der vergangenen Saison. Vertrag nicht verlängert. Hat sich dann über die U23 wieder für einen neuen Vertrag empfohlen und durfte jetzt im zentralen Mittelfeld als Einwechselspieler reinkommen. Eine Position, die er sehr liebt, und hat dann am Ende diesen Ausgleich erzielen können, nachdem ja Sebastian Jung in Hälfte 1 nach einem Eckball aus gut, ich glaube, 25 Metern den Ball Volley in den Winkel reinhaut. Das ist ein absolutes Traumtor. Ja, am Ende, wie gesagt, wie es sich für so ein Freundschaftsduell gehört, friedlich, unentschieden. Für mich haben beide Teams bewiesen, dass sie ja ihre kleinen Tiefs überwunden haben. Hertha natürlich am Anfang der Saison, der KSC ist am Ende der Hinrunde. Und beide auch schön offensiv Fußball spielen können. Also für den neutralen Zuschauer war es ein super anzuschauendes Spiel, weil, wie gesagt, beide Teams auch ihr Heil in der Offensive gesucht haben. Und das ist doch das, was die Fußballfans sehen wollen. Und mit dem Punkt können beide am Ende gut leben, würde ich mal sagen. Design, dein Verein, eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Samstagabend, Ostderby, 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden, zwei Teams, die sich in den letzten Wochen enorm gesteigert haben. Die Magdeburger unter Patrick Sander, ein solider Zweitligist geworden, sich peu à peu aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Und das nicht nur, weil sie hinten mauern, nein, sie haben wieder das Christian-Titz-Spielprinzip reaktiviert. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber viel Kurzpassspiel und natürlich eine offensive Ausrichtung. Vor allen Dingen Barış-Artık blüht wieder enorm auf dem linken Flügel, aber er zieht immer wieder in die Mitte. Und wichtig ist natürlich auch, dass Sander eine Startelf, eine Stammelf gefunden hat, die sich einspielt. Da spürt man die Automatismen, die Abstände zwischen den einzelnen Ketten passen einfach. Und deshalb punkten sie momentan auch so gut, weil vorne haben sie mit Zukowski, mit dem Mittelstürmer, der Martin Kars so langsam vergessen macht, weil er permanent trifft. So auch in diesem Spiel am Samstagabend, ja, gegen Dynamo Dresden. Es war ein sehr kurzweiliges und interessantes Spiel, weil Dresden den Kader in der Winterpause ja enorm aufgemöbelt hat. Fürs Tor haben sie Bethke geholt als Nummer 2, der Tim Schreiber Druck machen soll, und Schreiber auch mit einem guten Spiel. Hatte ja in der Hinrunde den einen oder anderen Wackler, aber jetzt gegen Magdeburg sehr gut. Also der Konkurrenzkampf tut ihm gut. Mit Thomas Keller einen erfahrenen Innenverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung geholt. Dazu mit Jason Tschilka auf dem Flügel, einen richtigen Zocker mit einem niedrigen Körperschwerpunkt, also der auch mal ins Dribbling gehen kann. Auch mal, falls man ja mal in Rückstand gerät, auch mal gegen so eine tiefstehende Abwehrkette Lösungen findet. Mit Sterner einen Rechtsverteidiger, der ordentlich Dampf macht, wobei ich Konrad Faber in der Hinrunde auch nicht so schlecht finde. Und jetzt mit Ben Bobz hier noch einen, der stand zwar noch nicht im Kader, aber noch eine weitere Offensivkraft, also der neue Geschäftsführer Sport, Sören Gonter, baut da schon einen starken Kader und die Qualität passt sich jetzt so langsam auch an Zweitliganiveau an. Und deshalb kann Thomas Stamm, der Trainer, den ich für einen hervorragenden Trainer halte, auch wieder seinen Fußball spielen lassen. Wurde ja in der Hinrunde spekuliert, dass er entlassen wird. Fand ich einen Fehler, weil ich den Kader eher zu schwach fand. Und Thomas Stamm halt für mich da auch schon sehr viel rausgeholt hat. Aber er war in der Hinrunde irgendwie noch nicht so zweitligatauglich. Jetzt funktioniert es aber. Und Dresden haben einen sehr intensiven Fußball gespielt. Werden auch immer mutiger, wollen mehr nach vorne spielen. Dominanten Beispiele, klar gegen Magdeburg. Schwierig, weil Magdeburg selbst auch den Ball haben möchte und da ja in der Entwicklung natürlich noch ein, zwei Schritte weiter sind, als es Dynamo Dresden ist. Aber im Rahmen der Möglichkeiten hat Dresden das für mich dann auch sehr gut gemacht. Klar, da müssen wir natürlich Amoako nochmal besonders jetzt hervorheben, der Sechser, der einen Treffer selbst macht und einen vorbereitet beim 2-1-Sieg und damit der Matchwinner ist. Klar, der muss nochmal gesondert gelobt werden, mit seinen 20 Jahren auch Entwicklungspotenzial. Der gebürtige Niedersachse kam ja im Sommer des vergangenen Jahres, also 2025, zu Dresden von VfL Osnabrück, hat dort in der dritten Liga schon gute Leistungen gezeigt. Jetzt in Liga 2, super Abräumer, musste ich am Anfang auch erst ein bisschen akklimatisieren, hatte da Probleme, aber mittlerweile feste Kraft und klar, 2 Scorer in einem Spiel, das bedeutet schon sehr viel. Und Thomas Keller, der Innenverteidiger, sah beim 1-0 für Magdeburg nicht so gut aus, hat dort seinen Gegenspieler Zukowski ein bisschen aus den Augen verloren, nach der Flanke von Attic. Hatte der da ein bisschen zu viel Platz und konnte dann einnicken. Wohingegen dann Thomas Keller seinen Fehler aber wieder gut gemacht hat in der Schlussphase, als er dann per sattem Rechtsschuss im 16er trocken den 2-1-Siegtreffer erzielt hat. Bereits sein zweiter Treffer jetzt im zweiten Spiel. Und zusammen mit Julian Pauli in der Verteidigung macht es schon Spaß. Keller, er ist der Zweikämpfer. Julian Pauli, einer, der auch in der Spieleröffnung seine Aktien hat, hat im Spiel ein, zwei wunderschöne Diagonalbälle, die punktgenau auf einen Lämmer gekommen sind. Und das ist für mich auch ein super EV, ein erfahrener Mann mit Keller, auch man, der ist zwar erst 26, aber hat schon einiges an Erfahrungen gesehen und dann im Jahr vergangenen Saison noch Conference League gespielt. Und Julian Pauli, ein großes Talent vom 1. FC Köln, der einfach so einen erfahrenen, guten Nebenmann neben sich braucht. Wo er weiß, auf den kann ich mich verlassen und mit diesem Bewusstsein dann auch mal mutiger spielen. Und das, für mich, passt das einfach bei Dresden. Es macht Spaß zuzuschauen. Ich bin richtig euphorisch, wenn ich an Dynamo Dresden denke. Wünsche ihnen natürlich auch den Klassenerhalt, natürlich auch wegen der Fanszene. Also stimmungstechnisch sind sie immer ganz vorne mit dabei. Klar, ab und zu gibt es mal diese Querelen. Da bin ich auch absolut gegen. Aber insgesamt ist Dresden schon ein Verein, der viele Fans und die Massen anlockt und Spaß macht zuzuschauen. Vor allen Dingen jetzt mit so einem auch interessanten Fußball, den sie unter Thomas Stamm spielen. Elversberg gegen den VfL Bochum und der SC Paderborn gegen Preußen Münster. Zwei Partien an diesem Sonntag, die ja vielleicht nicht ganz so sexy klingen auf den ersten Blick. Aber es waren Partien, die unterhaltsam waren. Also zum einen bei Elversberg gegen den VfL Bochum, Elversberg in Hälfte 1 brutal dominant, anders als noch beim 1. FC Nürnberg oder gegen den 1. FC Nürnberg, wieder mehr Struktur ins Spiel reingebracht. Vor allem natürlich auch durch Bamassé Conte auf der 10er Position wieder ja, ihren Kreativkopf gehabt, der mal auch mal Situationen mit seinem Dribbling lösen kann, so auch mal Räume schafft, also gegen eine dicht gestaffelte Bochumer Defensive sich auch mal durchsetzen konnte und so dann im 16er gefährliche Aktion erzeugen konnte. Und Elversberg gerade in Hälfte 1, 2 Lattentreffer. Da hatten wir ja zum einen Poreba, der den Ball schön mit einem starken linken Fuß schlänzt an die Latte. Und dann noch einmal Bamassé Conte vom linken Flügel aus. Spitzer Winkel auch an die Latte geklatscht. Dazwischen dann auch mal eine Chance von Mokwa, die Timo Horn gut hält. Also in Hälfte 1 hätte Elversberg eigentlich schon mindestens 1-2-0 führen müssen. Stattdessen ging es mit 1-0 für Bochum in die Pause, weil sie die einzig gute Möglichkeit durch Mats Pannewig direkt auch genutzt haben. Zeugt natürlich auch von Effizienz und von diesem neuen Selbstverständnis, was beim VfL Bochum herrscht, als Spitzenteam der zweiten Liga. Uwe Rösler hat es einfach geschafft, diesen Abstiegsblues zu verscheuchen und wieder eine Mannschaft im Platz zu haben, die selbstbewusst auftritt, nicht immer perfekt spielt, so wie jetzt in der ersten Halbzeit gegen Elversberg, auch viel zugelassener Glück hatte, aber wie gesagt auch immer bewusst oder sich bewusst wird, dass sie diese Stärke in sich besitzen, die Qualität haben mit dem Wildchen, Unjeka, Alpha Ruprecht haben sie in der Offensive, super schnelle, technisch starke Jungs, die aus nichts eine Torchance kreieren können. Und mit diesem Selbstverständnis ist man dann oder kann man dann halt auch mal solche schwierigen Phasen, solche Druckphasen von Elversberg gut überstehen. In Hälfte 2 war es dann eigentlich sogar eher andersrum. Da war Bochum dann noch angetrieben, natürlich von der 1. Halbzeitführung, offensiv deutlich bemühter, mehr offensiv Aktionen gehabt, haben das Elversberger Tor ja, belagert und dann macht aber Petkoff mit der ersten richtig guten Aktion in Hälfte 1 für Elversberg per Volleyschuss direkt auch das 1-1, also verkehrte Welt und am Ende haben beide Teams für mich bewiesen, dass es Spaß macht, ihnen zuzuschauen in dieser Zweitligasaison. Beides sind Teams, die im oberen Drittel ihre Berechtigkeit besitzen. Bochum arbeitet sich ja gerade hin, aber Elversberg ist ja immer noch da. Klar, wenn das große Ziel Aufstieg bei Elversberg sein sollte, wenn man so lange oben steht, möchte man natürlich auch bis zum Ende dort oben bleiben. Ist ein Punkt vielleicht zu wenig im Heimspiel, wo man so viele gute Chancen hatte. Allerdings so im Gesamtkontext der Elversberger Geschichte ist es einfach ein weiterer guter Punkt gegen einen Bundesliga-Absteiger. Das muss man auch sagen, die haben Bochum in der vergangenen Saison noch Bundesliga gespielt. Klar, großer Umbruch, trotzdem auch dieses Verständnis von Bundesliga. Und das ist für mich ist es dann auch so, dass ich sage, ja, Elversberg, super leistende Saison, macht Spaß so zu schauen. Verlieren ihren besten Torjäger, holen ein weiteres Talent mit Mokwa, der wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit braucht, bis er dann auch voll angekommen ist bei Elversberg und Leistung zeigen kann, aber trotzdem der nächste spannende Perspektivspieler Und das ist einfach eine Mannschaft, die über Jahre gewachsen ist, eine starke Achse hat und dadurch dann immer wieder auch mit Neuzugängen, die diese spezielle Qualität besitzen, verfeinert wird. Und beim VfL Bochum unter Uwe Rösler auch mittlerweile eine gewachsene Truppe. Und beim SC Paderborn gegen Preußen Münster, es war ein Duell, Ostwestfalen-Derby natürlich. Und Preußen Münster hat mir wieder gut gefallen. Nur Problem ist halt, wenn du relativ zeitig einen Platzverweis gegen dich kassierst und dadurch dann auch in Unterzahl agierst als Preußen Münster, die sich qualitativ in der Saison gut verbessert haben, aber wie gesagt, wenn du nach gut einer halben Stunde dann für gut eine Stunde in Unterzahl bist, ist es schwierig, weil gegen so ein Powerhouse, was ja der SC Paderborn ist, unglaublich schwierig. Die haben ja vorne mit dem Ogballa, mit dem Bilbia, mit einem Sebastian Klaas, schnelle, wendige Jungs gab, die ordentlich aufs Gaspedal drücken und diese aggressive Spielstil von Paderborn, diese frühen Ballgewinne, sorgen natürlich auch dafür, dass Münster viel hinterherlaufen muss, nicht ihr dominantes Spiel aufziehen können und allein, dass du nicht agierst, sondern reagieren musst in den Köpfen der Münsteraner, ist es schon, das ist einfach anstrengend und das nimmt dir einfach Körner und desto länger das Spiel ging, desto mehr habe ich auch gemerkt, sind die Kräfte geschwunden und dann bringt Paderborn halt mit Steffen Tigges einen großgewachsenen Mittelstürmer, der dann halt, wenn Flanken reinkommt, unglaublich gefährlich geworden ist. Das hat Ralf Kettermann geschafft, dass Tigges auch relativ kopfballstark ist und auch relativ in der Box ein Biest geworden ist. So muss man es ganz ehrlich sagen, weil vorher bei Dortmund Köln war nicht so als Torjäger bekannt. Hat jetzt eine ganz klare Rolle und gegen eine müde Münsteraner Defensive zum Schluss zweimal eiskalt da gewesen und so dann den 2-1-Sieg für den SC Paderborn fixiert. Und schaut man sich jetzt mal die Tabelle an. Preußen Münster auf Rang 15. Mich war echt schockiert, dass sie dann so weit abgerutscht sind. Ich habe gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gedacht, die waren immer noch irgendwie so 11. oder 12. in der Liga. Aber klar, es ist eng. Die letzten Wochen ergebnistechnisch waren nicht so gut. Trotzdem, wie gesagt, fußballerisch gefällt mir das sehr, sehr gut. Und es fehlt halt einfach nur so dieser eine Klickmoment, dass der Ball dann irgendwie mal reingeht, dass man vielleicht ein 2-0 nachlegen kann und so dann so einen gewissen Lauf wieder kommt. Das ist ganz wichtig. Sie hatten auch viele Verletzte. Marvin Schulz war jetzt mal wieder im Kader, der zentrale Mittelfeldspieler, der meistens auf der rechten Achterposition gespielt hat. In der Anfangsphase der Saison enorm wichtig gewesen, weil enorm ballgewandt, auch einige Scorer gesammelt, war dann lange verletzt, kommt jetzt auch wieder. Also wenn natürlich die ganzen verletzten Jungs dann auch wieder mit dabei sind und man eine Partie natürlich dann auch zu 11 zu Ende spielen kann und dann vielleicht auch mal nicht gegen so ein absolutes Top-Team wie den SC Paderborn spielt, werden die Punkte kommen. Also ich habe maximales Vertrauen in Alexander Ende und glaube auch, dass dann Oliver Batista Meyer wieder eine größere Rolle spielen kann. Der war eher so ein bisschen blass an dieser Partie. War jetzt nicht so der große Faktor. Da war sein Stummkollege Amenido diesmal wieder ein bisschen auffälliger. Macht ja auch schon nach 2 Minuten das 1-0 für Preußen Münster. Also wie gesagt, sind ja auch in Führung gegangen. Nur dann das 2-0 nachzulegen und sich da nicht so eine dumme rote Karte abzuholen, dann funktioniert es halt auch mal. Das ist halt auch einfach trotzdem noch Lehrgeld für Preußen Münster. Das ist jetzt gerade ihre zweite Saison in der zweiten Liga nach dem Aufstieg. Und klar, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Am Anfang haben sie sehr überrascht tollen Kombinationsfußball gespielt. Dann ist es ein bisschen abgeflacht. Aber ich denke, es wird so ähnlich sein wie bei Hannover 96. Natürlich auf einem bisschen niedrigeren Level, dass sie sich dann doch wieder fangen werden und die Ergebnisse dann kommen. Trotzdem, insgesamt war es für mich eine relativ interessante Partie. Last but not least, FC Schalke 04 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das Duell an diesem Spieltag, es riecht, es klingt nach Bundesliga. Brutale Stimmung im Stadion gewesen und klar, alle Augen auf Edin Džeko gerichtet, der 39-Jährige unter der Woche vom AC Florenz zurück nach Deutschland gekommen, nachdem er beim VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister geworden ist. Danach Torschützenkönig in der Bulli bei Manchester City gescored hat, bei der AS Roma, Fenerbahce, Florenz, also der hat auch schon einiges erlebt und überall, außer vielleicht zuletzt bei Florenz, seine Tore gemacht. Klar, zuerst mal auf der Bank gewesen. Und Schalke haben ja vor dem Anpfiff auch noch Moussa Sylla abgegeben. Den zieht es wahrscheinlich jetzt in die USA, war nicht im Kader, aber 7 Millionen Euro. Dejan Lubicic auch noch nicht da, kommt ja von Dynamo Zagreb jetzt zu den knappen Medizincheck wahrscheinlich am heutigen Montag. Und Schalke dann mit der Doppelspitze aus Karaman und Gomis. Und da war auf jeden Fall in Hälfte 1, ja, war es eigentlich für mich ein relativ zähes Spiel. Schalke stand defensiv gut, haben Lautern auch viel den Ball überlassen, die Ivan Pretalien erneut auf der Bank gelassen haben, vorne mit einem Berett natürlich einen guten Stürmer dabei gehabt als Neuzugang, aber der kam auch nicht so richtig in die Show rein. Und ja, es war einfach. Und vorne, ja, Lautern mit einem Bassett. Aber die kamen auch nicht richtig in die Partie rein. Skita in der ersten Halbzeit mal so einer, der so mal so ein paar Dribblings probiert hat. So ein bisschen auch Hasan Kurucha in der Endverteidigung unter Druck gesetzt hat, in Zweikämpfe verwickelt. Aber so richtig zwingend wurde es halt nicht. Wie gesagt, Lautern fällt überlegen. Schalke hat wieder versucht mit langen Bällen und Kontern für Gefahr zu sorgen. Man muss auch sagen, Vitali Becker, der linke Schienenspieler, nicht dabei gewesen. Einer, der links sonst gerne mal anschiebt. Antia Jay immer noch nicht mit dabei. Wie gesagt, dann kurz vorm Anpfiff Sylla abgegeben. Gantenbein nicht mit von der Partie. Also es sind natürlich auch schon Jungs, die dann fehlen. Und wie gesagt, Schalke, herrscht natürlich auch ein gewisser Druck. Wie gesagt, wenn du Herbstmeister wirst und ganz oben bist, willst du natürlich auch, wenn du auch aufsteigen. Transfers zeigen ja jetzt auch. Jetzt soll angeblich auch noch ein weiterer Stürmer als Zillerersatz kommen. Also sie rüsten schon gut auf. Und wenn man sich mal die Bank anguckt, nur Jugendspieler plus Kevin Müller als Keeper und Edin Džeko dann als Veterane vorne im Sturm. Aber Schalke hat halt auch Glück, dass Lautern, denen ist vorne auch nicht so viel eingefallen. Und am Ende war es wirklich eine Partie der eingewechselten Mittelstürmer. Erst kommt Ivan Pretalien rein, dann kommt die Flanke von Mika Haas, Freistoß. 5 Sekunden ist Pretalien drin, setzt zum Kopfball an, er zieht direkt das 1:0 für Lautern. Dann bringt auch Miron Muslic direkt Edin Džeko, aber Lautern weiterhin voll am Drücker. Skite, Pretalien 2:0. Also sie machen in einer kürzer Zeit das, ja, wie gesagt, aus 0:0 ein 2:0. Und da sieht man auch einfach Lautern mit Pretalien, der bringt nochmal eine ganz andere Qualität rein. Großgewachsener Mittelstürmer, der die Bälle ablegen kann, die auch mal zwei Verteidiger bindet, dadurch auch Räume für dann eben einen Marlon Ritter zum Beispiel, für einen Handschlick, der später eingewechselt wurde und für einen Skite freigemacht hat, die dann zu Möglichkeiten gekommen sind. Loris Karius dann glänzend aufgelegt, also in Hälfte 2 war dann Lautern so richtig am Drücker. Aber Schalke hatte dann, wie gesagt, Edin Džeko vorne drin und sie wussten, okay, das ist auch einer, der die Bälle ablegen kann, verteilen kann. Und Gomis und Karaman hatten dann noch eine ganz andere Rolle, in Hälfte 1 ja gar nicht zum Stich gekommen. Jetzt ein bisschen mehr aus der Tiefe kommend mit Tempo und Speed dann in den 16er oder wo sie dann mit Tempo und Speed in den 16er hineingehen konnten, weil dann Dzeko den Ball verlängert hat, abgeschirmt hat und so weiterleiten konnte. Aber Dzeko selbst war nicht nur als Vorbereiter unterwegs, nein, auch als Torschütze. Die erste richtige Aktion, langer Ball auf ihn. Er setzt sich dann in der Innenverteidigung, im Sturm gegen den Innenverteidiger von Lautern gut durch, schirmt den Ball ab, dreht sich, schöner Drehschuss ins lange Eck zum 1:0. Da hat man nochmal gesehen, Edin Dzeko immer noch super beweglich, körperlich robust und einfach ein cleverer Mittelstürmer, ein Instinktfußballer. Und da war dann richtig Rambazambi, richtig Party auch im Stadion. Und dann war halt auch diese Schalker Wucht da, die Fans waren da und Lautern nur noch hinten reingedrängt. Dann bringt Miro Muslic auch noch Chipa, das Riesentalent von Schalke, lange verletzt gewesen als Einwechseloption. Auch einer, der mit viel Tiefe, mit viel Zug zum Tor reingekommen ist, also Muslic auch richtig offensiv gewechselt, Valentovic, also Jungs aus der eigenen Knappenschmiede und all das, diese gesamte Wucht hat dann ja Lautern gelähmt, in die eigene Hälfte gedrängt und Schalke hat es dann auch super gemacht, Powerplay gespielt, Kombinationsfußball, da haben sie auch mal dominanten Ball gespielt, also wie so ein richtiges Spitzenteam in der zweiten Liga und sich dann auch verdientermaßen nach Vorlage von Tschibara durch Kenan Karaman zum 2:2 kurz vor Spielende belohnt. Am Ende war ja sogar noch das 3:2 drin. Also Schalke ist auch voll auf Sieg gegangen. Am Ende geht dieses Unentschieden aber in Ordnung, weil Schalke vor allen Dingen in der kompletten ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit viel zu passiv war. Lautern zwar auch nicht so gefährlich, aber dann doch eiskalt gewesen. Und für mich hat es nochmal bewiesen, boah, Schalke mit Ljubicic, mit dem Edin Dzeko, ich glaube, das wird richtig gefährlich, weil Offensivpower jetzt noch dazu kommt, weil defensiv standen sie wieder besser, also in den letzten Wochen wurde ja auch öfter kritisiert, nur durch Loris Karius nicht so viele Gegentreffer kassiert, dem pflichte ich teilweise zu, aber zum Spiel haben es dann noch relativ ordentlich auch defensiv gemacht.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich Kofi Amoako, der Sechser von Dynamo Dresden. Magdeburg und Dresden hatten an diesem Spieltag das Ostderby in Magdeburg. Und ja, also was die beiden Fanlager da wieder abgeliefert haben an Choreografie und an Stimmung. Das ist wirklich Bundesliga-tauglich, wenn nicht sogar fast europäische Spitzenklasse. Also das war wirklich sehr, sehr stark und genauso stark eben auch die Leistung von Kofi Amoako, der scheinbar getrieben wurde von eben dieser Stimmung, denn er wurde wirklich von Minute zu Minute gefühlt immer besser in diesem Spiel. Er war sehr zweikampfstark, hat viele Zweikämpfe gewonnen, hat keinen Zweikampf gescheut. Er hat gezeigt, dass er mit seinen jungen 20 Jahren auf dieser Sechserposition wirklich herangereift ist in den letzten Monaten und hat in diesem Spiel wiedermals bewiesen, warum er so wichtig für Dynamo Dresden eben sein kann. Mit seiner Zweikampfstärke und seiner Spielfreude hat immer wieder gute eröffnende Pässe gefunden, hat sich dann auch mal auf Achterposition weiter nach vorne getraut, wo ich ihn dann teilweise auch richtig stark fand, also so Sechser, Achterposition. Kofi Amoako wirklich sehr, sehr stark, aber nicht nur aufgrund seiner Zweikämpfe und seiner Leistung, denn er hat ja auch Magdeburg schlussendlich zum Sieg verholfen. Dresden zum Sieg verholfen, denn Dresden hat dieses Derby mit 2:1 gewonnen und Kofi Amoako war an beiden Toren beteiligt. Eins hat er gemacht und eins vorbereitet. Als eigentlicher Sechser, Achter ist das wirklich sehr, sehr stark. Und gerade in so einem Derby zeigt sich dann nochmal, welche Spieler besonderes Potenzial haben auf dieser Position in Zukunft heranzugreifen. Wie gesagt, der Junge ist gerade mal 20 Jahre alt. Der kommt aus der Jugend vom VfL Wolfsburg, hat bei VfL Osnabrück schon gespielt. Also der Junge hat mit seinem jungen Alter schon Erfahrungen gesammelt, die er in diesem Derby
auch wieder gezeigt hat. Also es wird klar, warum Dresden auf diesen Spieler setzt. Und ich bin sehr gespannt, wo es Kofi Amoako in Zukunft denn so hinschlagen wird. Denn wenn er weiterhin diese Leistung zeigt, sehe ich ihn auf jeden Fall weiterhin in der zweiten Liga, vielleicht sogar irgendwann wieder in der Bundesliga. Also dementsprechend Kofi Amoako, der Spieler des Spieltags.
Klein Racings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Edin Džeko, der neue Stürmer des FC Schalke 04. Hat gut 25 Minuten gespielt, also nicht viel Spielzeit gehabt, aber allein, als er auf das Feld kam, eine ganz andere Präsenz gewesen als richtiger Wandstürmer, der die Bälle verteilen kann. Hat auch dafür gesorgt, dass Gummis und Karaman, die vorher nicht so richtig im Spiel waren, mehr Spielanteile hatten, weil sie jetzt auch mehr aus der Tiefe kommen konnten, nicht direkt ganz vorne gegen die drei Innenverteidiger agieren mussten. Dann natürlich das Tor. Der Anschlusstreffer zum 1-2 von Edin Džeko, super, den Ball abgeschirmt, mitgenommen, sich gedreht und dann ja instinktiv den Ball ins Tor geschossen. Super Aktion, zeigt noch einmal, wie stark Džeko einfach ist, trotz dass er ja bald 40 Jahre alt wird, hat immer noch auch diese gewisse Spritzigkeit in seinem Spiel und wie gesagt, seine Aura, seine Präsenz sorgt schon dafür, dass seine Mitspieler mehr Sicherheit haben, mehr Wucht in das Spiel auch direkt reinkommt, weil, wie gesagt, er die Bälle super verteilen kann auch. Also es ist auch wirklich mal, du kannst dann halt auch mit hohen Bällen operieren und Džeko legt sie ab, verlängert sie. Und das spielt natürlich dann auch so einen schnellen Stürmer wie Christian Gummis in die Karten, der für mich kein richtiger Strafraumstürmer ist, sondern einer, der wirklich auch aus der Tiefe mit Schwung kommen muss. Und das passt super. Dazu natürlich ein Chibara, der jetzt mit dabei ist, der nach so langer Verletzung auch am 2-2 direkt beteiligt war. Kina Karaman natürlich selbst als Torschütze vom 2-2. Also irgendwie hat er das komplette Spiel der Schalke auf ein anderes Level gehoben und deswegen für mich in dieser Woche mehr als verdient Klein Riesings Großer der Woche, Edin Džeko.
Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Timo Gerach, der Schiedsrichter der Partie SC Paderborn gegen Preußen Münster. Schlussendlich konnte Paderborn das Spiel mit 2-1 für sich entscheiden, hatte aber viel Mühe gegen zweikampfstark und lauffreudige Münsteraner, die ja sogar noch lange Zeit mit 1-0 führten. Aber Stefan Tigges, der mit seinem Doppelpack die Paderborner dann wieder zum Sieg führte. Und Timo Gerach hatte in diesem Spiel auch einiges zu tun. Er hatte zwar eine rechte großzügige Linie, aber die Entscheidungen, wo er dann wirklich mal strenger sein musste, da ist er dann auch stringent vorgegangen, wie zum Beispiel die rote Karte gegen Bucama, der Münsteraner in der 28. Minute. Also da musste er wirklich rot zeigen. Da ist der Münsteraner in den Paderborner reingegrätscht. So hätte es vielleicht nur gelb gegeben, aber er zieht in der Grätsche noch das Bein hoch, trifft somit den Paderborner auf Kniehöhe. Und da blieb Timo Gerach keine Alternative, da musste er rot zeigen, hat er dann auch getan, ließ sich nicht von seiner Entscheidung beirren. Und so war Münster dann lange Zeit in Unterzahl, was die Paderborner erst nicht nutzen konnten. Und Paderborn wurde dann aber dann nochmal gefährlich, konnte den vermeintlichen Ausgleich erzielen in der 45. plus 3. Allerdings hat das Tor nicht gezählt, wie ich auch finde, wieder korrekt von Timo Gerach und seinem Assistenzteam gesehen. Denn der Paderborner hat den Keeper Morten Behrens von Münster behindert, also die Sicht behindert und konnte somit nicht rechtzeitig eingreifen. Für mich auch die korrekte Entscheidung, diesen Treffer nicht zu geben. Und auch bei den gelben Karten fand ich, hat Simon Gerrach alles richtig gemacht. Wie gesagt, die rote Karte habe ich ja eben schon angesprochen, was für mich alternativlos war. Aber auch so gab es nur 4 gelbe Karten, 1 für Paderborn und 3 für Münster. Also auch da sieht man nochmal die großzügige Linie. Es gab viele Zweikämpfe, viele Unterbrechungen, aber dementsprechend viele wurden dann auch mit dem Schiedsrichter besprochen und er hat das dann bei einer Verwarnung belassen. Und wo es dann halt gar nicht ging, hat er dann auch mal die gelbe Karte gezeigt. Was ich aber fand, war richtig, das hat den Spielfluss nicht gestört. Die Spieler konnten zum Beispiel Freistöße schnell ausführen, was dann auch nochmal für die Fans ein bisschen spannender gemacht hat. Klar, am Ende das altbekannte Zeitspiel, aber da werden ja auch über neue Regelungen nachgedacht. Da bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft kommen wird. Aber schlussendlich muss man sagen, dass Timo Gerrach auch beim Zeitspiel alles korrekt gemacht hat. Er hat die 8-Sekunden-Regel bei den Torhütern eingehalten. Das hat man immer schön gesehen. Also dementsprechend finde ich, hat Timo Gerrach eine gute Partie als Schiedsrichter gemacht und hat sich den Heldenpfiff der Woche auch redlich verdient.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann hab ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Konntet nochmal die ein oder andere neue Erkenntnis aus dieser Folge ziehen. Vergesst nicht, bevor wir jetzt hier ganz abschließen, jetzt kommen natürlich noch einmal die 11 Tornetzer des 19. Spieltags in einem 5-2-3-System. Fangen wir an im Tor. Marcel Schul von Darmstadt 98, Kasten sauber gehalten gegen Nürnberg. Einige gute Paraden gehabt. Davor in der Dreierkette von links nach rechts, wie bereits in der vergangenen Woche, Thomas Keller, Innenverteidiger von Dynamo Dresden, erneut getroffen und hinten für Stabilität gesorgt. Daneben Patrick Pfeiffer von Darmstadt 98, auch er mit einem blitzsauberen Auftritt in der IV. Und man sieht, ja, bei Darmstadt 98 fühlt er sich wohl, da findet er zu alter Stärke zurück. Und rechter Endverteidiger Leandro Morgalla vom VfL Bochum. Auf den Schienenpositionen die beiden Paderborner, links Rafael Obermeier, rechts Lauchin Kurda. Auf der 6 ist dann Amuako. Und daneben dann, ja, auf der A10er-Position Edin Ejeko. Und vorne die 3, Fabian Riese von Hertha BSC Berlin, Steffen Tigges, der Doppelpacker vom SC Paderborn, und Ivan Pretalien vom 1. FC Kaiserslautern ebenfalls Doppelpacker. In dem Sinne, das waren die 11 Tornetzer des 19. Spieltags. Und wir von Tornetz wünschen euch eine wunderschöne Woche. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Euer Tornetz-Host Jan Kleinresing.